SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Doris Maul und der Politikwissenschaftlerin und Ungleichheitsforscherin Martina Linatas. Hallo und herzlich willkommen, Martina.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Martina, du hast Politikwissenschaften studiert. Neben dem Masterstudium hast du während des Bundestagswahlkampfs 2017 in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen eine Ausbildung zur Pressereferentin gemacht, anschließend dann auch tatsächlich im Büro von Ex-Außenministerin Annalena Baerbock gearbeitet. Gleich danach hast du die Wissensplattform ungleichheit.info gegründet und im März dieses Jahres, also März 2025, dann ein Buch zum Thema Ungleichheit veröffentlicht, Titel Unverdiente Ungleichheit, wie der Weg aus der Erbengesellschaft gelingen kann, mit dem du seither auf vielen Podien, Talkshows und in Podcasts unterwegs bist. Und wir treffen uns hier mitten im sogenannten Herbst der Reformen, den Bundeskanzler Friedrich Merz ausgerufen hat. Da wird eifrig an möglichen Einsparungen in unserem Sozialsystem gebastelt und zum Teil auch schon in Ansätzen gesägt, zum Beispiel am Bürgergeld. Läuft das alles in deinen Augen in die richtige Richtung?
Nö. Als Pressereferentin hat man gelernt, dass man nicht mehr direkt und klipp und klar vielleicht antworten sollte im politischen Betrieb. Aber zum Glück bin ich ja Wissenschaftlerin. Ich habe nämlich auch noch in Politikwissenschaft dann auch promoviert und aus der Doktorarbeit dann eben dieses Buch geschmiedet. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, ich meine, Ungleichheit ist einfach mein Herzensthema. Es ist das, was mich seit Jahren herumtreibt. Und bereits der Blick in den Koalitionsvertrag hat mich echt erblassen lassen. Es geht weiter, die Abwärtsspirale. Es wird nach unten getreten. Es wird nicht ein Werkzeug in die Hand genommen, um die Ungleichheit zu reduzieren. Das finde ich extrem bitter und ich habe große Sorge, dass aus dem Herbst der Reform der Winter der sozialen Kälte wird.
Also dir geht es ja nicht nur um Ungleichheit, sondern um unverdiente Ungleichheit. Mhm. So heißt ja dein Buch eben. Du schreibst da, Ungleichheit sei eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und die wolltest du begreifbar machen. Ganz genau nochmal, was verstehst du unter unverdienter Ungleichheit?
Wir haben über Jahrzehnte hinweg fast gar nicht über Ungleichheit gesprochen und wenn überhaupt, dann in dem Sinne, dass sie verdient sei. Also jeder sei seines Glückes Schmied. Und wenn man also zu den Reichen zählt, dann deswegen, weil man hart gearbeitet hat, besonders fleißig war und wahrscheinlich auch noch risikobereit und schlau. Und andersherum wurde aber auch gesagt, Menschen, die in Armut sind, sind ebenfalls einfach selbst schuld an der Situation, an der Misere. Und dem widerspreche ich dezidiert. Da sage ich klipp und klar, nein, das ist nicht der Fall. Ungleichheit ist in einem großen, großen Maße unverdient. Allein wenn man sich auch einfach anschaut, also zunächst einmal vielleicht ganz kurz, es geht in meinem Buch einfach um die Vermögensungleichheit. Die ist nämlich in Deutschland besonders krass. Also nicht die Schere bei Einkommen, da sind wir im Mittelfeld der Industrieländer in Deutschland, sondern wir sind eine der ungleichsten Demokratien in der ganzen Welt. Und wenn man diese Vermögensungleichheit sich anschaut, dann sehen wir, dass das herzlich wenig mit Verdienst zu tun hat, sondern damit, dass wir bereits eine Erbengesellschaft sind. Also dass mittlerweile mehr als die Hälfte aller Vermögen nicht mal selbst erarbeitet, sondern vererbt oder geschenkt wird. Und gerade bei den ganz, ganz großen Vermögen kommt es nochmals weniger darauf an, was man selber geleistet hat. Dabei laufen sich die Ziffern auf 75-80% aller Milliardenvermögen, die durch Erbschaften den reichsten Menschen in den Schoß fällt.
Also wenn sich jemand mit Ungleichheit beschäftigt und mit unverdienter Ungleichheit dann noch spezifizierter, dann gehe ich mal davon aus, dass er oder sie eine ganz ausgeprägte Ader für Gerechtigkeit hat. Wann bist du zum ersten Mal auf deine Ader für Gerechtigkeit gestoßen?
Uff. Gute Frage. Das erste Mal mit 4. Damals wollte ich unbedingt Anwältin werden.
Also das ist zumindest
mit 4? Ja, ich habe damals einen Anwalt kennengelernt und das ist zumindest auch das, was mir meine Mutter immer noch erzählt, wie ich dann da saß und funkelnde, glitzernde Augen hatte, weil mir wurde das damals als 4-Jährige so erklärt, dass Anwälte vor allem dafür da sind, eben für Gerechtigkeit zu sorgen und den Menschen in Not zu helfen und die Bösen hinter Gitter zu bringen. Und ungefähr 10 Jahre lang war das auch tatsächlich mein Berufswunsch. Also früh übt sich.
Aber Leute, die sich für Gerechtigkeit interessieren oder einen Sinn für Gerechtigkeit haben, die beschäftigen sich ja dann häufig mit der anderen Seite des Themas, nämlich mit Armut. Mhm. Bei dir ist es Ungleichheit, unverdienter Reichtum. Warum?
Hängt auch sehr stark damit zusammen, wie falsch ich finde, dass die Debatten zuletzt geführt wurden. Also wir sprechen zum Beispiel ja auch in der Wissenschaft sehr im Detail über Menschen in Armut, betrachten aber nicht Armut und Reichtum bzw. Armut und Überreichtum als zwei Seiten derselben Medaille. Es fehlt dort sehr viel an Forschung und das ist das, was man in der Wissenschaft in aller Regel macht. Man schaut sich also das Thema an, das einen interessiert und guckt, wo muss noch was getan werden. So, und zur Armut gibt es viel Forschung, aber zu Reichtum und Vermögen, wir haben ja nicht einmal eine Definition von Reichtum. So, und da geht's schon los. Also, was ist überhaupt reich? Wer ist vielleicht auch überreich? Ein Begriff, der vom Papst Pius stammt in seiner 30er Jahre, nochmal aufgegriffen wurde vom Ökonom aus Österreich, dem Martin Schütz, heißt auch Überreichtum. Und da muss noch vieles geschehen. Vor allem auch im Hinblick darauf, wenn man sich dann eben anschaut, dass Ungleichheit vor allem auch dadurch immer größer wird, dass die Erbschaften und Schenkungen auch immer größer werden. Die werden überhaupt nicht gerecht besteuert. Das heißt, wenn wir nicht auch an diesen Reichtum rangehen und auch an die gerechte Besteuerung von großem Vermögen und von großen Erbschaften, dann werden wir es auch nicht hinbekommen, die Schere zwischen Arm und Überreich weiter zu schließen.
Warum sprichst du von Überreichtum?
Es gibt normalerweise den Begriff Superreichtum.
Genau, darüber wird jetzt auch wieder viel geredet. Mhm. Die Superreichen müssten besteuert werden.
Genau, und ich mache es mir auch immer zur Aufgabe, auf allen möglichen Kanälen dann dieses Super zu streichen und ein Über hinzusetzen. Das liegt daran, Worte und Sprache sind mächtig. Also wenn man von Super spricht, dann klingt das einfach super. Dann denkt man vielleicht auch sogar noch an Superhelden und man glorifiziert das. Das ist auch Teil des Problems, dass wir so tun, als wären die reichsten Menschen höher gestellt, die besseren Menschen und so weiter. Die Sache ist aber nun die, mit exzessivem Reichtum, also wirklich von großen Vermögen sprechen, dass die aber schädlich sind. Dass die schädlich sind für unsere Demokratie. Das ist ein Themenbereich, der mich besonders fasziniert, aber eben auch besorgt. Und zum anderen in puncto Klima. Dass also wir sehen, dass nicht alle Menschen gleichermaßen zur Klimakrise beitragen, sondern auch da Ungleichheit und Klimakrise müssen zusammengedacht werden. Menschen, die besonders reich sind, die überreich sind, tragen auch im übermäßigen Teil dazu bei, dass die Klimakrise immer weiter verschärft wird. Und weil eben Sprache so mächtig ist, spreche ich auch von Überreichtum und nicht von Superreichtum. Ich bin nämlich Demokratin, ich stehe volle Kanne auf unsere Demokratie und die sehe ich aktuell durch diesen ganz, ganz großen exzessiven Reichtum gefährdet.
Nun ist ja Wissenschaft etwas, was mit präzisen Begriffen arbeitet und du hast jetzt vorhin gesagt, es gäbe ja gar keine Definition von Reichtum. Von Armut gibt es eine. Wenn man unterhalb 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, gilt man als arm, glaube ich. Aber wie kann man Forschung betreiben, wenn Reichtum nicht definiert ist? Oder anders gefragt, letztlich doch, wie viele Millionen oder Milliarden braucht man, um als in deinem Sinne überreich zu gelten?
Es stimmt, in der Wissenschaft ist es von allergrößter Bedeutung, dass man möglichst klar Dinge benennt und definiert. Das Schöne ist aber auch in der Politikwissenschaft, dass wir nicht rein quantitativ, sondern auch qualitativ, wie man so schön sagt, arbeitet und man überhaupt erstmal Probleme aufzeigt. Und ich würde es mir einfach als Politikwissenschaftlerin nicht anmaßen wollen, da eine ganz konkrete Grenze zu ziehen. Jetzt ist es so, dass wenn man sich das anschaut, bei beispielsweise in den meisten Fällen in englischer Sprache verfassten Berichten von großen Banken, von Consulting-Firmen, also Beraterfirmen, zum Beispiel Boston Consulting Group oder sei es die Credit Suisse, dann sprechen die von Ultra-High-Net-Wealth-Individuals. Die werden dann in aller Regel ins Deutsche als Superreiche übersetzt. Und da werden unterschiedliche Grenzen gezogen, mal bei 30, mal bei 50, mal bei 100 Millionen Dollar. Spätestens da geht's los mit dem Überreichtum. Also da in diesem Feld zwischen 10 Millionen, 100 Millionen, würde ich sagen, bewegen wir uns. Wenn man sich jetzt anguckt, 100 Millionen Euro oder 100 Millionen Dollar, dann haben wir in Deutschland knapp 4.000 Menschen, die ein solch großes Vermögen haben. Wir haben die drittmeisten Milliardäre auch der Welt in Deutschland. Es fehlt uns nicht an Überreichtum oder an Überreichen hierzulande.
Also du sprichst von Überreichtum und du sprichst vom Theaterstück Neoliberalismus, das in Deutschland aufgeführt würde. Worum geht es da auf der Bühne und welche sind die Protagonisten?
Genau, ich habe mir nämlich ganz, ganz große Mühe gegeben, zu versuchen zu erklären, wie eigentlich so wichtige Ebenen in politischen Debatten oder in politikwissenschaftlichen Debatten zusammenhängen. Und da spreche ich davon, dass wir zum einen die Paradigmen haben, das sind die Theaterstücke, zum Beispiel Theaterstück namens Neoliberalismus. Wird aufgeführt in einem Theaterhaus, das ist dann die Ideologie, das ist der Kapitalismus. Und in diesem Kapitalismus, was unter Dach und Fach ist und was nicht angerührt werden darf, ist das Wirtschaftswachstum, das muss immer mehr geben. Und dann gibt es aber verschiedene Theaterstücke. Im Neoliberalismus beispielsweise ist der Hauptakteur der freie Markt. Der Bösewicht ist der Staat, der sich möglichst zurückziehen soll. Steuern sind da auch ganz, ganz schrecklich. Es ist ein ziemlich langweiliges Theaterstück, weil man hat da so eine unsichtbare Hand, die da herumgeistert, auf die man vertrauen soll. Und eins der meistgenannten Erzählungen oder Narrative in diesem Theaterstück ist eben die, dass jeder seines Glückes Schmied sei. Und ich glaube, es ist ganz griffig, oder ich hoffe zumindest, dass dieses Bild was taugt von diesem Theaterstück, weil wir auch Theaterstücke austauschen können durchaus. Also vor dem Neoliberalismus hatten wir das Theaterstück namens Keynesianismus. Da gab es andere Protagonisten. Da war zum Beispiel der Staat die Hauptfigur und der freie Markt, der musste auch reguliert werden seitens des Staates. Steuern haben eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Und die Haupterzählung dort war, alles, was wir tun können oder tun möchten, können wir uns auch leisten. Anything we can afford, hat John Maynard Keynes einmal gesagt, also der Namensgeber des Keynesianismus offensichtlich. Und der meinte beispielsweise, naja, wenn wir marode Schulen haben, dann müssen wir halt an entsprechenden Stellen die Steuern erhöhen, wie gesagt, wichtige Rolle steuern, und dann sanieren wir die eben. Also wo ist da das Problem? Aber auch der Keynesianismus ist im Theaterhaus Kapitalismus. Sprich, auch im Keynesianismus, auch in diesem Theaterstück geht es um Wirtschaftswachstum.
Und dieses Theaterstück, was du da beschreibst, Neoliberalismus, das ist gleichermaßen aufgeführt worden unter der alten Ampelregierung und wird jetzt auch wieder fortgeführt unter der neuen Koalition SPD-CDU, deinem Eindruck nach?
Leider ja. Ich würde mir wünschen, also ich habe dieses Theaterstück ganz schön satt. Und ich würde auch sagen, alle progressiven Köpfe in den verschiedensten Sozialwissenschaften haben keine hohe Meinung mehr von diesem Theaterstück. Auch ein sehr, sehr wichtiges Motiv ist die Trickle-Down-Ökonomie oder dieses Trickle-Down-Bild. Also man müsse, wie gesagt, Steuern sind ja Bösewicht in diesem Stück. Man müsse es den Reichen, man müsse es den Unternehmen möglichst leicht machen. Dann hätten sie mehr Gelder zur Verfügung, um Investitionen zu tätigen, um Arbeitsplätze auch zu schaffen. Und langsam würde dann zwar zunächst an der Spitze der Wohlstand gesteigert werden, aber es gäbe am Ende Wohlstand für alle, es würde runtersickern zum Rest der Gesellschaft. Und das ist, auf gut Deutsch würde ich gerade sagen, aber einfach nur auf Englisch, reinster Bullshit. Zumindest ist es das, was die Daten nicht hergeben.
Also man merkt schon, wenn du das erklärst und ausführst, wie viel Herzblut da drin steckt, wie viel Engagement hat diese extreme Faszination für das Thema Reichtum und unverdienten Reichtum denn was mit deiner eigenen Biografie zu tun? Also du bist in Posen, also in Polen geboren und dann im Alter von etwas mehr als einem Jahr, glaube ich, nach Deutschland gekommen mit deinen Eltern. Also liegt in deiner Biografie auch die Wurzel für dieses spürbare Interesse für das Thema Überreichtum?
Ich glaube schon. Ich war keine 2 Jahre alt, da sind wir nach Deutschland gekommen. Der Anfang war wohl schwer, ich selbst erinnere mich nicht daran. Ich habe erst jüngst mit meiner Mutter darüber gesprochen. Also scheinbar war da auch eine gewisse Scham da. Ich weiß es nicht. In jedem Fall habe ich erst vor wenigen Jahren erfahren, dass wir unser erstes Jahr im Obdachlosenheim verbracht haben. Meine Eltern waren beide schon Akademiker. Meine Mutter hatte schon ein abgeschlossenes Studium der Physik und hat dann auch schnell direkt hier Anschluss gefunden. Mein Vater ebenfalls, haben Ausbildung gemacht, sich hochgearbeitet. Sie gehörten zu denjenigen, die es auch geschafft haben. Ich habe aber auch gesehen im Umfeld und auch in Familien- und Bekanntenkreisen, wie es andere Menschen, die sich ebenfalls sehr angestrengt haben, es eben nicht unbedingt geschafft haben. Und an wie vielen Stellen wir auch immer wieder wirklich das ganz, ganz große Glück hatten von Menschen, die Solidarität uns gegenüber zeigten. Also die uns auch wirklich an die Hand genommen haben, uns unterstützt haben. Wir sind dann, da war ich etwa 8 Jahre alt, nach Mexiko gereist, auf die Einladung der Patentante meines Papas hin. Und die lebte in Mexiko, die hat ganz reich und mächtig geheiratet. Und plötzlich war ich in einem, also für mich damals als 8-Jährige wirkte das wie ein riesengroßes Schloss. Es ist ein großes Anwesen, es ist immer noch eins der schönsten Häuser, das ich kenne. In einer gated community in Mexiko-Stadt, wo die Reichen leben. Meine Familie ist reich und mächtig. Mein Onkel war stellvertretender Finanzminister. Also plötzlich wurde mir eine ganz andere Welt gezeigt. Einerseits, wir in Deutschland gehen vor allem in Polen Klamotten einkaufen auf dem Schwarzmarkt oder eben auf dem Flohmarkt in Deutschland. Und kurz Zeit später sind wir dann in schicken Restaurants, wo die Kellner aussehen wie Pinguine, weil die alle Frack tragen und ich werde behandelt wie eine Prinzessin. Das waren so krasse Kontraste. Und ich habe wirklich gemerkt, wie meine Gefühlswelt Achterbahn fuhr. Ich fand es gruselig zu sehen, wie die Menschen auf der Straße in Armut lebten und das auch wirklich vor uns gezeigt haben, weil das einfach einfach dort sehr, sehr auffällig ist. Und natürlich hat man uns auf 100 Meter Entfernung angesehen, dass wir reiche Menschen aus anderen Verhältnissen sind. Das heißt, mein Bruder ist 2 Jahre jünger als ich, wir wurden immer wieder angesprochen, natürlich in einer Sprache, die wir nicht verstanden, aber mit ausgestreckter Hand kamen die Menschen auf uns zu und haben gebettelt. Und das fand ich unfassbar befremdlich. Also auch zu sehen, so, okay, krass, also wie kann es sein, dass wir da jetzt in diesem schönen Anwesen leben? Das war komisch.
Du hast ja immer gesagt, deine Eltern hätten es geschafft. Du hast es ja auch geschafft und hast aber vorhin gleich zu Beginn gesagt, dass du von diesem Spruch, jeder ist seines Glückes eigener Schmied, nichts hältst. Aber du hast dich ja auch hochgearbeitet, kann man sagen. Und ich nehme an, dass auch der Job bei Annalena Baerbock nicht dir einfach in den Schoß gefallen ist, oder?
Ja und nein. Also natürlich ist auch mein Fleiß eine notwendige Bedingung gewesen. Also klar habe ich mich angestrengt, aber das tun ja viele Menschen auch. Ich hatte aber auch an entscheidenden Stellen Glück. Also wenn man das jetzt nachzeichnen würde, wie bin ich bei Annalena gelandet? Dann darüber, dass ich vorher in der Pressestelle vom Bundesvorstand der Grünen war. Und da wurde ich aber genommen, weil ich schon ein Praktikum bei Luise Amtsberg gemacht habe. Die war auch grüne Bundestagsabgeordnete. Und zu diesem Praktikum bin ich gekommen, weil sie eine Freundin von einem Freund ist. Und wir in derselben Bar saßen und ich meinte, boah, ich brauche noch ein Praktikum für meinen Bachelor in Politikwissenschaft. Er meinte, hey, da vorne sitzt Luise, die ist bald Bundestagsabgeordnete. Hat für mich sie rübergewunken, wir kamen ins Gespräch. Also es sind auch, das will ich damit sagen, Menschen auch gerade, wenn sie es auch aus ärmeren Verhältnissen nach oben schaffen, denken ganz häufig, es war immer nur der eigene Fleiß. Ich kann selber sagen, an sehr vielen entscheidenden Stellen war es Glück, es war das Timing, es waren die Menschen, die mir geholfen haben. Und das andere Wichtige ist dann ja auch, irgendwann habe ich ja angefangen, mich wirklich wissenschaftlich damit zu befassen. Und rein statistisch geben es die Daten einfach nicht her, diese Erzählung. Also in Deutschland ist es nach wie vor entscheidend und immer entscheidender, in welche Familie man hineingeboren wird. Ja, also wenn mehr als die Hälfte aller Vermögen bereits aus Erbschaften und Schenkungen besteht, ist es herzlich egal, wie fleißig ich war und auf was für tolle Universitäten ich gegangen bin, wenn noch wichtiger ist, ob ich Glück oder Pech in der Spermalotterie hatte, ob ich eines Tages erben werde. Und es gibt von der OECD, ist die Organisation für Kooperation und wirtschaftliche Zusammenarbeit, gibt es einen wunderbaren Ländervergleich. Die haben sich mal angeschaut, wie hoch ist eigentlich die sogenannte soziale Mobilität in vergleichbaren Industrieländern. Also wie wichtig ist das Elternhaus, ob man es dann irgendwann mal schafft, ein hohes oder ein geringes Einkommen zu erzielen. Und diese sogenannte soziale Mobilität ist in Deutschland unfassbar niedrig. Es gibt nur ein Land in diesem ganzen Ländervergleich, das noch schlechter abgeschnitten hat, nämlich die USA, wo man es ja angeblich vom Tellerwäscher zum Millionär schafft. Also Gesellschaften, die besonders ungleich sind, die glauben besonders häufig daran, und auch solche Gesellschaften, wo die soziale Mobilität sehr niedrig ist, die glauben besonders häufig daran, dass man das aus eigener Kraft schaffen kann. Es ist einfach tatsächlich super traurig, wenn man sich die Zahlen dazu in Deutschland anguckt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn man in Armut geboren wird, auch in Armut bleibt. Man lernt übrigens auch, wenn man in Armut groß wird, gar nicht zu investieren. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist reich aufgewachsen. Und da war ich in Mexiko gerade für Forschungszwecke und wir haben uns über irgendwas unterhalten. Ich habe angefangen mit Aktien, aber so mit Kleinstbeträgen, weil ich habe das ja nie gelernt. In meiner Familie, da hat mich niemand in diese Thematik rangeführt. Und dann haben wir darüber gesprochen und überlegt und so weiter. Und dann habe ich da mal so 100 Euro reingeschoben. Und er hat einfach 10.000 reingeschoben, weil ihm bereits, als er 13 war, Aktien angelegt wurden von seinen Eltern. Und die haben ihm damals gesagt, sobald du volljährig bist, darfst du selber darüber verfügen. Und das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ne? Man hat ja auch eine ganz andere Risikobereitschaft, wenn man weiß, dass man, egal was passiert, aufgefangen wird von seiner Familie.
Hast du eigentlich mal kurz überlegt, dein Engagement gegen unverdiente Ungleichheit auch in die Politik zu verlagern, also Politikerin zu werden? Weil du hattest ja so diese Vorlage quasi mit diesem Arbeiten bei Annalena Baerbock.
Das stimmt und die Gedanken waren da, aber ich habe die schnell auf die Seite geschoben, weil ich auch gesehen habe, wie der Alltag einer Politikerin aussieht. Ist harter Tobak. Also die arbeiten rund um die Uhr. Sehr viele Menschen, denen ich auch nahe gestanden habe in der Arbeit, jetzt nicht nur Annalena, sondern auch generell in meiner Zeit in der Bundesgeschäftsstelle, Familien haben sehr darunter gelitten. Die werden gerade auch, wenn das in den heißen Endspurt kommt, die sehen ihre Families fast gar nicht mehr. Es ist unfassbar anstrengend und an vielen Stellen auch einfach nicht sonderlich dankbar. Das ist so das eine, wo ich einfach gesagt habe, so, boah, aber wenn ich halt Lust habe auf Familienleben und auch darauf, meine Freundin zu sehen, schwierig, die Vereinbarkeit zum einen. Das andere ist aber auch, ich liebe die Wissenschaft. Ich bin ein bekennender Nerd, was es angeht, und ich finde es ultra geil, fürs Nerdigsein bezahlt zu werden. Dafür, dass ich alle Bücher lese, auf die ich sowieso Bock habe, alle Studien lesen darf, auf die ich sowieso Bock habe, darüber Dinge schreiben darf, darüber mit unfassbar klugen Studierenden an einer freien Universität diskutieren zu dürfen, dann in den Austausch zu gehen, dann weiter zu forschen und dafür bezahlt zu werden, das macht mir so viel Spaß. Es gibt mir aber auch viele Freiheiten, weil ich da auch selber an vielen Stellen entscheiden kann, was möchte ich denn für Journal Paper schreiben, was möchte ich für ein Buch schreiben und so weiter.
Also Freiheit, ganz wichtig. Nochmal zurück zu der Frage, ob wir in dieser Gesellschaft selber für das verantwortlich sind, was mit uns passiert. Wenn du in deiner damaligen Funktion als Pressereferentin von Annalena Baerbock nicht mutig gewesen wärst und den ehemaligen Siemens-Chef Joe Kaeser gefragt hättest, ob du ihn tatsächlich interviewen kannst, und das hast du ihn gefragt, als du ihn durch den Bundestag geführt hast, gäbe es vermutlich dein Buch nicht und du säßest heute auch nicht hier.
Das stimmt. Aber da muss man halt auch schauen, also wie viele verschiedene Faktoren an Glück, an Timing haben in der Summe erst einmal zusammenspielen müssen, bis ich dann da hinkomme. Und insofern, ja, es stimmt schon, ich habe meine Chancen genutzt, aber wie viele Menschen kommen denn überhaupt an diesen Punkt, Chancen auch wirklich nutzen zu können, das meine ich damit.
Aber dieses Interview mit Joe Kaeser war dann wiederum der Türöffner für deine Interviews mit 18 Chefs von DAX-Konzernen in Deutschland, die du zum Thema Reichtum, Umgang mit Reichtum befragt hast. Was genau wolltest du von denen wissen?
Ich wollte wissen, wie die so eigentlich ticken. Weil wir zwar davon sprechen, die Wirtschaftselite sei besonders mächtig, aber sie stellt eine sogenannte Blackbox dar. Wir wissen gar nicht, wie sie überhaupt so denken zum Thema Staat, Steuern und Ungleichheit. Und das wollte ich herausarbeiten.
Und was war das Neue für dich, das Überraschendste, was du bei diesen 18 Interviews erfahren hast über die Haltung dieser CEOs zum Thema Ungleichheit, unverdiente Ungleichheit?
Was ich richtig toll fand, war, wie unterschiedlich die ticken. Es gibt nicht die eine Wirtschaftselite. Es wird medial häufig so getan, als wäre diese Gruppe einfach nur bestehend aus denen da oben, die alle die gleiche Meinung vertreten. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Ich habe mit sehr vielen darüber geredet, wie sehr sie sich auch sorgen um die Demokratie, wie sie auch die Ungleichheit als eine Herausforderung, als ein Problem verstehen. 80% haben davon gesprochen, dass sie eine große Sorge vor der Spaltung der Gesellschaft haben. Und immerhin ein Drittel aller Interviewten ist sogar für eine Stärkung der Erbschaftssteuer.
Also die sind nicht alle gegen eine Erbschaftssteuer, aber wenn ich das in deinem Buch richtig gelesen habe, sie sind alle gegen eine Erhöhung der Vermögensteuer.
Ja, das stimmt. 100%.
Wie kam das überhaupt dazu, dass das bei uns in Deutschland gekippt wurde mit der Vermögensteuer? Es war ein BVG-Urteil, also Bundesverfassungsgerichtsurteil, oder?
Genau. Das Bundesverfassungsgericht hat damals, 1995 war das, geurteilt, dass laut Artikel 3 Grundgesetz alle Vermögensarten auch gleichermaßen besteuert werden müssen. Und Immobilien wurden aber falsch bemessen, beziehungsweise so zu einem Einheitswert, der Jahrzehnte alt war. Das heißt, wenn man Geld bekommen hat, hat man auf dieses Geldvermögen 100% Steuern zahlen müssen. Wenn man ein Haus bekommen hat, wurde das stark unterbewertet. Das Bundesverfassungsgericht hat nur geurteilt, liebe Politik, macht eure Hausaufgaben. Häuser, Immobilien, auch Wohnungen, müssen vernünftig bewertet werden. Anstatt aber die Immobilien neu zu bewerten, hat sich damals die schwarz-gelbe Regierung einfach dazu entschlossen, nö, na dann setzen wir die einfach komplett aus. Also es hatte nichts damit zu tun, dass die Vermögenssteuer generell verfassungswidrig ist, sondern lediglich mit der Bewertung von Immobilien. Deswegen ist auch die Aussage von Friedrich Merz hundertprozentig falsch gewesen, als er in einem Sommerinterview gesagt hat, die Vermögenssteuer sei verfassungswidrig. Ganz im Gegenteil, sie ist sogar fest im Grundgesetz verankert.
Also wir haben jetzt kurz über die Vermögenssteuer gesprochen, aber ungleich verteilter Reichtum in Deutschland, die Zahlen, die man findet, die sind für einen Nicht-Wirtschaftswissenschaftler beziehungsweise eine Nicht-Wirtschaftswissenschaftlerin ziemlich verwirrend. Vielleicht, wenn du an dieser Stelle nochmal versuchen würdest, in verständlichen Zahlen deutlich zu machen, wie das bei uns in Deutschland ist mit der Verteilung des Reichtums und der Ungleichheit.
Also wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, 1 Zentimeter entspricht 50.000 Euro, dann hätten 99% aller Deutschen auf einem DIN A4-Blatt, also wenn das DIN A4-Blatt von unten bis oben geht, so ein DIN A4-Blatt ist knapp 30 Zentimeter groß, vom unteren Blattrand bis zum oberen Blattrand sind wir von 0 Euro bis 1,5 Millionen Euro. Jetzt kannst du dir mal kurz überlegen, wie viel Vermögen du hast auf diesem Blatt Papier, wo du deinen Punkt setzen würdest. Im untersten Zentimeter, wie gesagt, sind 0 bis 50.000 Euro, dann geht das so Stück für Stück hoch. Am oberen Blattrand sind wir bei 1,5 Millionen Euro. Die Frage ist jetzt, wenn 99% aller Deutschen auf diesem Blatt Papier ihren Punkt setzen könnten von Vermögen, wo würden die reichsten Familien Deutschlands wohl ihren Punkt setzen?
Irgendwo ganz da drüber.
Ja, an der Decke vom Raum oder 10 Meter oder 100 Meter über uns. Die Antwort ist 10 bis 20 Kilometer. Und 10 Kilometer ist die Höhe, auf der die Flugzeuge unterwegs sind. Das ist da, wo die reichste Familie mindestens ihren Punkt setzen müsste, eventuell auch doppelt so hoch. Und aus dieser Flughöhe, im wahrsten Sinne des Wortes, können die Überreichen nicht die Lebensrealitäten von den Menschen auf diesem Blatt Papier unten am Boden auch nur erahnen und wir ihren Überreichtum genauso wenig.
Und warum ist es so, dass es dazu wenig verständliche Zahlen und letztlich auch gefühlt noch zu wenig Forschung gibt?
Also zum einen ist es überhaupt schwierig, Forschung zu betreiben, wenn es keine Daten gibt, keine vernünftigen. Wir hatten mal Daten, aber die wurden gezogen aus der Vermögensbesteuerung. Aktuell ist es so, dass wir in der Wissenschaft uns stark darauf auch beziehen müssen, was JournalistInnen uns liefern. Zum Beispiel im Forbes Magazine oder im Manager Magazin, das eine Reichenliste herausgibt, die dann auch sehr unterschiedliche Zahlen haben. Wir wissen noch nicht einmal genau, wie viele MilliardärInnen in Deutschland leben. Und entsprechend ist es dann natürlich auch sehr, sehr schwierig, überhaupt Forschung zu betreiben. Natürlich würde man sich wünschen, gerade aus wissenschaftlicher Perspektive, dass man da Daten hat, mit denen man vernünftig arbeiten kann, aber die müssten erst einmal erhoben werden.
Aber immerhin, also das Quellenverzeichnis in deinem Buch hat 16 Seiten. Es gibt also Sekundärliteratur zum Thema. Mhm. Daran anknüpfen die Frage, um zu dir auch mal zu kommen, welche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben dich denn eigentlich im Laufe des Studiums oder davor oder danach am meisten beeinflusst?
Besonders wichtig für mich war der französische Ungleichheitsforscher Thomas Piketty. Der war ganz, ganz wichtig. Der hat 2014 ein Buch herausgebracht, Kapital im 21. Jahrhundert. Das ist die erste große Theorie dazu gewesen, wie Ungleichheit sich entwickelt seit über 50 Jahren. Das ist ein dicker Schinken, aber macht eigentlich ganz gut Spaß, das zu lesen. Und Martin Schütz Überreichtum war ganz, ganz wichtig. Das fand ich grandios, weil er nicht nur Ökonom ist, er ist auch Psychoanalytiker, befasst sich aber auch mit vielen Philosophen. Und Gabriel Zygmunt und Emmanuel Saez haben den Triumph der Ungerechtigkeit geschrieben. Da haben die wirklich mal so richtig nochmal klar dargestellt, welche herausragende Bedeutung Steuern für unsere Demokratie haben. Die sprechen auch davon, dass Steuern das wichtigste Instrument von Demokratien überhaupt ist. Und ganz wichtig fand ich aber auch Eva von Redeker, Revolution für das Leben. Ich liebe dieses Buch. Ich empfehle und diskutiere das auch mit allen meinen Studierenden.
Hast du die mal getroffen?
Ja, auf der Utopiekonferenz bei der Lafana-Uni. Und so, warte mal, wer bist du?
Also das waren jetzt drei Beispiele. Also es waren nicht nur drei Autoren und Autorinnen, die du da genannt hast, die dich beeinflusst haben. Wenn man das so hört, dann kann man den Eindruck kriegen, Martina Linatas sitzt eigentlich ständig da und wälzt irgendwelche wissenschaftlichen Bücher. Aber ich nehme an, so sieht dein Leben nicht aus. Was machst du denn eigentlich sonst noch so?
Das Leben genießen. Ich versuche jeden Tag Klavier zu spielen. Ich habe von meinem Papa zu meiner Promotion, da kam ich nach Hause von einer Reise und plötzlich stand da ein Klavier im Wohnzimmer. Ich bin umgekippt und habe Kopfschmerzen bekommen, weil ich so geheult habe. Das ist eins. Ich mache möglichst viel Sport, also jeden Morgen mein Yoga. Ich liebe Musik. Nächstes Wochenende geht's auf ein Festival. Ich genieße es auch sehr, mit meinen Freunden Zeit zu verbringen, auch mit meiner Familie. Ich habe einen wunderbaren Neffen, eine wunderbare Nichte in Kiel. Die besuche ich auch alle 3-4 Wochen, einfach weil ich sehen will, wie die groß werden. Ich kann zum Beispiel auch wunderbar vom Zug aus arbeiten. Ich kann meine Familie in Kiel besuchen, dann arbeite ich 8 Stunden von denen aus bei denen zu Hause. Aber den Nachmittag und den Abend spiele ich mit meinem Neffen und meiner Nichte. Und das ist wirklich etwas, was ich als Politikerin wohl kaum vereinbaren könnte.
Also gucken wir aber an dieser Stelle jetzt nochmal in die praktische Politik, weil wir haben ja auch mit dem Herbst der Reform angefangen. Momentan bewegt sich scheinbar etwas. Menschen, die sehr hohe Vermögen und Einkommen haben, sollten ihren Teil dazu beitragen, dass es in dieser Gesellschaft gerechter zugeht, hat Lars Klingbeil, der Co-Chef der SPD, im August dieses Jahres im ZDF-Sommerinterview gesagt. Friedrich Merz, Bundeskanzler, dachte danach allerdings offenbar, er könne diese Debatte über Steuererhöhungen dann per Basta-Erklärung ersticken. Inzwischen gibt es ja sogar namhafte CDU-Vertreter und Vertreterinnen, die eher Klingbeil zustimmen, also von der CDA zum Beispiel, von der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Sind das für dich erste Hoffnungszeichen am Horizont?
Ja, doch. Mhm. Also insofern, ich meine, es wurde ja auch im Koalitionsvertrag davon gesprochen, dass alles das, was geplant ist, unter dem Vorbehalt überhaupt gestellt wird, ob es finanzierbar ist, ja oder nein. Und es wurden auch gegenüber der Union einige Zugeständnisse gemacht, siehe beispielsweise Mütterrente. Das alles muss irgendwie bezahlt werden. Klingbeil spricht von einer Finanzierungslücke von aktuell 30 Milliarden Euro. Es werden über 170 noch in den kommenden Jahren werden. Irgendwie muss das Geld ja auch rein in die Kassen. Und ich erachte es als eines Kanzlers wirklich nicht würdig, da nach unten zu treten und zu sagen, man müsse beim Bürgergeld sparen. Ich finde diese Debatte komplett vergiftet, weil auch suggeriert wird, dass die meisten Menschen im Bürgergeld einfach nur faule Leute seien, die von der Couch nicht hochkämen. Dabei ist der Großteil der Menschen im Bürgergeld bestehend aus Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen in Ausbildung oder im Studium, RentnerInnen, viele davon Alleinerziehende. Also wirklich mitnichten faule Leute, sondern gerade bei den Alleinerziehenden, das sind die Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Und egal, welche Reform man beim Bürgergeld voranbringen würde, man könnte maximal im einstelligen Bereich einige wenige Milliarden einsparen. Das heißt, da werden Nebelkerzen geworfen. Es wird suggeriert, man könne, wenn man es den Menschen, die ohnehin in Not sind, noch schwieriger macht, wenn man sie drangsaliert, irgendein Problem lösen. Damit habe ich wiederum ein sehr großes Problem. So, und wenn man jetzt sich anschaut, 30 Milliarden Euro, was für ein wunderschöner Zufall, dass wir Berechnungen haben, wonach, wenn man die Milliardärssteuer, die auf internationaler Ebene durchaus diskutiert wird, genau das Geld reinbekäme. Die G20-Staaten haben sich dafür ausgesprochen. Einzig die USA und, surprise, surprise, Deutschland mit Christian Lindner, ehemaligen Finanzminister, sind ausgeschert. Wir brauchen also 30 Milliarden und die könnten gefüllt werden dadurch, dass man Milliardäre endlich mal an die Kassen zitiert, weil aktuell Milliardäre und Millionäre in Deutschland weniger Steuern zahlen gemessen an ihrem Einkommen als eine Mittelschichtsfamilie.
Wie macht man das, den Milliardären an den Kragen gehen? Also ganz praktisch jetzt, weil du das so als Lösung propagiert hast.
Milliardäre an den Kragen klingt jetzt wieder so, als würde ich jetzt auf einer persönlichen Ebene.
Nein, aber praktisch. Mir geht es darum, von dir zu hören, was müsste denn passieren? Warum passiert das nicht? Passiert es nicht letztlich nicht, weil es eben so schwierig ist?
Okay, verstanden. Was es bräuchte, wenn man Milliardäre besteuern will, ist eine Vermögensteuer. So, man muss einfach explizit an die Vermögen ran, weil ansonsten Milliardäre der Steuer irgendwie ausweichen können. Es bringt genau gar nichts, da auf Einkommensteuern zu schielen, weil Milliardäre gar nicht Einkommen aus Lohnarbeit beziehen, sondern ihre Vermögen arbeiten für sie. Also sie erzielen passives Einkommen aus ihren Vermögen. Das heißt, wenn man möchte, dass Milliardäre auch einen gerechten Teil dazu beitragen, dass dann auch sie Steuern zahlen, da muss man eine Vermögensteuer einführen. Und der Vorschlag ist 2%. 2% Vermögensteuer Jahr für Jahr, dann würden ihre Vermögen immer noch weiter wachsen. Weil die Renditen von so großen Vermögen, die liegen bei zwischen 7-12%. Da könnte also zum Beispiel auch ein Kanzler Merz sogar den lieben Milliardären sagen, keine Sorge, es wächst immer noch.
Ja, das kann er sagen. Aber was ist mit diesem Argument Kapitalflucht? Weil das wird ja ganz oft angeführt. Also dass, wenn dann diese Vermögensteuer eingeführt würde, würde das Kapital aus Deutschland weg und dann würde unser Wirtschaftswachstum einbrechen.
Nein, es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Also wir haben in Deutschland eine sehr starke Wegzugbesteuerung seit 1972. Im Außensteuergesetz ist das behandelt.
Eine Wegzugbesteuerung.
Richtig. Das heißt, wenn von heute auf gleich, es gibt eine wunderbare Studie vom Netzwerk Steuergerechtigkeit für den Fall Susanne Klatten, die reichste Frau Deutschlands. Wenn Susanne Klatten, BMW-Erbin, von heute auf gleich entschließen würde, ich möchte jetzt aus Deutschland auswandern, dann müsste sie auf einen Schlag mehr als 6 Milliarden Euro an Steuern auf den Tisch packen. Also eine Studie hatte den wunderschönen Titel, dass Milliardäre eher sterben, als dass sie wegziehen. Und das ist ja auch logisch, wenn man darüber nachdenkt. Auch Milliardäre sind Menschen. Die haben ja eine Muttersprache. Die haben Netzwerke. Die haben Fachwissen in ihrem Bereich. Das heißt, nur weil da ein paar Prozentpunkte an Steuern da reinkommen, werden die wirklich ihre Familie, ihre kompletten Wurzeln, ihre Freundschaften, alles das, ihre Kultur und ihre Sprache aufgeben, um dann woanders hinzuziehen? Wohl kaum.
Also Vermögensteuer ist die eine Medizin, für die du plädierst, um gegen diesen unverdienten Überreichtum zu wirken. Das andere ist das Thema Erbschaftssteuer. Darüber haben wir jetzt auch schon verschiedentlich so ein bisschen geredet. Aber jetzt nochmal ganz explizit. Was muss mit der Erbschaftssteuer passieren, damit der unverdiente Reichtum gesenkt werden kann?
Die Erbschaftssteuer müsste reformiert werden. Die Erbschaftssteuer wurde nämlich seit Ende der 90er Jahre immer weiter geschwächt. Also mittlerweile ist sie löchriger als ein Schweizer Käse. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Vor über 100 Jahren hatten wir schon eine starke Erbschaftssteuer. Die hatte damals bis zu 90% betragen. Jetzt beträgt sie rein theoretisch maximal 50%. De facto bei den allergrößten Erbschaften und Schenkungen greift sie aber gar nicht. Das heißt, die allerreichsten Erben des Landes zahlen fast keine bis gar keine Erbschaftssteuer. Deswegen wird sie auch so gerne Dummensteuer genannt. Und wenn man sich den Subventionsbericht der Bundesregierung anschaut, dann ist die größte aller Steuersubventionen, die wir haben, nicht etwa um marode Schulen zu sanieren oder um Kinder aus der Armut zu holen, sondern damit die reichsten Erben des Landes bloß keine Steuer zahlen müssen. Während also man auf unverdientes Einkommen in Form von Erbschaften, wenn man sehr reich ist, keine Steuern zahlt, müssen Menschen, die für ihr Einkommen sehr viel und sehr hart arbeiten, sehr hohe Steuern zahlen. Und das ist etwas, was man unbedingt ins Verhältnis zueinander setzen und verstehen muss. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen, die für ihr Einkommen arbeiten, was auf 98,5% aller Deutschen oder 99% aller Deutschen zutrifft, dass die mehr am Ende des Monats von ihrem Einkommen haben und sich auch ein Vermögen aufbauen können. Und dass dafür aber die, die für ihre Vermögen nicht arbeiten müssen, die also passive Einkommen erzielen, die einfach Erbschaften erhalten, dass die eben mehr Steuern zahlen.
Also Vermögensaufbau war jetzt eben so ein Stichwort. Mhm. Du hast da auch eine ganz konkrete Vorstellung. Du plädierst für einen Vermögensaufbau von unten und willst ein sogenanntes Grunderbe einführen. Wie soll das genau aussehen? Jeder kriegt einen Batzen Geld am Anfang.
Das Grunderbe ist eine Idee, die habe ich auch wieder geklaut, eine revolutionäre Idee. Stammt aus dem Ende der Französischen Revolution. Aus zweierlei Gründen erachte ich es als ein sehr, sehr kluges Instrument. Zum einen wurde es sich von zahlreichen, sehr renommierten Ökonomen angeschaut. Wenn wir die Vermögensungleichheit reduzieren wollen, welches Werkzeug würde am schnellsten und am effektivsten helfen? Es wurden mehrere Simulationen auch erstellt, wo man sich angeschaut hat, ah ja, okay, eine bloße Besteuerung an der Spitze alleine reicht nicht. Wir müssen auch helfen beim Vermögensaufbau von unten. Und wenn man sich so anschaut, die Geschichte der Demokratie und auch in Deutschland beispielsweise ja mehr als 100 Jahre, dann sehen wir, dass die ärmere Hälfte der Bevölkerung keine nennenswerten Vermögen hat. Da kommen wir an den zweiten Punkt. Nämlich, das eine ist, Ungleichheit würde reduziert und das andere ist die Frage der Gerechtigkeit. Wenn man jetzt Vermögen nicht als eine rein individuelle Leistung versteht, und das tue ich nicht. Also jemand, der besonders reich ist, ist besonders reich, weil er ein großes Betriebsvermögen hat. Marxisten würden von Produktionsmitteln sprechen. Das heißt, diese Menschen sind deswegen so reich, weil sehr viele Menschen in ihren Betrieben zusammenarbeiten. Dass sie so große, tolle Betriebe haben, hängt damit zusammen, dass sie auch in Wohlfahrtsstaaten beispielsweise ihre Betriebe haben, wo die Infrastruktur funktioniert, wo die Menschen gut ausgebildet werden, wo sie fit sind, weil fürs Gesundheitssystem ja auch Steuergelder da sind. Da fällt das Stichwort Steuern. Also es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir hohe Steuern haben. Die werden aber aktuell vor allem von der Mittelschicht, von den arbeitenden Leuten bezahlt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir Vermögen wieder auch als eine gesellschaftliche Leistung verstehen. Und jetzt ist es so in Deutschland, der Familiensinn ist sehr ausgeprägt. Also man könnte darüber nachdenken, wenn Erbschaften also dazu beitragen, dass die Vermögensschere immer weiter auseinandergeht, wollen wir diejenigen an der Spitze schlechter stellen und sagen, wir dürfen einfach nicht mehr große Summen vererben, oder wollen wir den Rest der Bevölkerung vielleicht besser stellen, beim Vermögensaufbau helfen? Und da sehe ich diese grandiose Idee durchgerechnet. So könnte es funktionieren, indem man ein Grunderbe einführt. Thomas Piketty beschreibt das auch in seinem Werk Kapital und Ideologie von 2020. Und er schlägt zum Beispiel vor, dass junge Erwachsene dieses Grunderbe kriegen sollten. Also, dass wir einfach sagen, durch so ein Grunderbe nehmen wir oben etwas weg, durch Gerechtigkeit im Steuersystem, und geben es insgesamt in der Breite der Gesellschaft jungen Erwachsenen.
Also zwei Gegenargumente oder Argumente, die vielleicht nochmal zum Nachdenken anregen. Also erstens hatten wir ja vorhin darüber gesprochen, dass nur diejenigen wirklich gut Geld anlegen können, die das mal gelernt haben. Und zweitens die Frage natürlich, hältst du das wirklich für realistisch in der gegenwärtigen politischen Situation angesichts der Tatsache, dass in Deutschland momentan jede Menge Geld in die Verteidigung gesteckt wird und die Reichen eben auch die Vermögenssteuer ablehnen, wie du ja vorhin gesagt hast, wie sich auch in deinen Interviews gezeigt hat?
Also der erste Punkt ist sehr wichtig. Das ist gut, dass du den machst. Es stimmt nämlich, Menschen, die nicht unbedingt mit einem goldenen Löffel im Mund geboren werden, die lernen nicht zu investieren. Und das ist aber auch etwas, wo ich sage, natürlich dürfte es nicht übers Knie gebrochen von heute auf morgen eingeführt werden. Wir können zum Beispiel sagen, wir fahren an einem bestimmten Punkt an und über 10 Jahre hinweg bauen wir es langsam auf. Also der Vorschlag von Thomas Piketty, wenn man ihn umsetzen würde auf deutsche Verhältnisse, dann würde so ein Grunderbe 190.000 Euro betragen. Das heißt, ich würde, wenn man das jetzt über 10 Jahre streckt, sagen, ein Jahrgang fängt an mit 19.000, der nächste Jahrgang bekommt dann schon 38 und so bauen wir das über 10 Jahre langsam auf. Das bedeutet aber auch, dass wir Zeit haben, mit Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen, wie man denn nachhaltig
ist. Aber ist doch auch ungerecht, wenn der eine 19.000 und der andere 38.000 kriegt.
Langsam muss man das aufbauen. Also an einer Stelle wird man dann doch eben auch Solidarität mit den fast Gleichaltrigen zeigen müssen. Klar, es ist immer schwierig, ein solches Instrument an irgendeiner Stelle einzusetzen. Das ist das eine. Also wir leben nämlich, das darf man auch nicht vergessen, wir leben ja aktuell in unserer Gesellschaft weit über unsere Verhältnisse. Würden alle Menschen so leben, wie wir in Deutschland konsumieren, dann bräuchten wir mehrere Planeten Erde. Und wir sollten also viel mehr über das Thema Finanzen, Vermögen und Klima, über nachhaltiges Investieren also sprechen. Weil ich würde nicht wollen, dass junge Erwachsene einfach einen Batzen Geld kriegen. Na klar würden viele wahrscheinlich das irgendwie auf einen Schlag verpassen. Was anderes ist es, wenn man in der Schule darüber spricht, was könnte man alles damit anstellen?
Und der zweite Punkt war das mit dem realistisch, weil du forderst ja auch in deinem Buch einen Paradigmenwechsel. Wie soll das gehen, hatte ich gefragt, in der gegenwärtigen Situation. Wie könnte ein neues Theaterstück, wir haben ja vorhin über dieses Theaterstück geredet, wie könnte ein neues Theaterstück aussehen?
Wir müssen nach meinem Dafürhalten den Neoliberalismus überwinden, weil er unser Klima verfeuert, weil er liberale Demokratien unter Druck setzt. Und ein neues Theaterstück ist jetzt mit Fragezeichen versehen. Brauchen wir ein neues Theaterstück oder brauchen wir ein neues Theaterhaus? Und das ist, wie ich finde, aktuell die allerspannendste Debatte. Die einen sagen, man muss innerhalb des Theaterhauses des Kapitalismus wieder ein Theaterstück aufführen, wie damals zu Zeiten von Keynes, wo der Staat also stark gewesen ist und wo der Staat auch entsprechend investiert. Und andere Menschen sagen, nee, stopp mal, es kann doch nicht immer nur um Wirtschaftswachstum gehen. Wir brauchen ein neues Theaterhaus. Wir brauchen neue Bretter, auf denen wir ein neues Theaterstück auch aufführen können. Und ich muss gestehen, ich war über viele Jahre in dem Team, Kapitalismus ist fein. Wir brauchen einfach nur das, was wir damals mit dem Keynesianismus hatten und habe mich, und zwar auch im Zuge dessen, dass ich Eva von Redeker gelesen habe, Revolution für das Leben, gewandelt und bin mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo ich sage, wir brauchen ein neues Theaterhaus. Es kann nicht alles dem Wirtschaftswachstum untergeordnet werden, zumal unser Planet eben Grenzen hat, planetare Grenzen hat.
Und was hast du selbst dir für die nächsten Jahre vorgenommen, vielleicht auch in Richtung neues Theaterhaus bauen? Also wie geht der Kampf der Martina Linatas für mehr Gerechtigkeit weiter?
Es gibt ja durchaus diese Theories of Change. Also wie schafft man es eigentlich, Paradigmenwechsel überhaupt voranzutreiben? Erstmal ist es wichtig aufzuzeigen, dass das alte Paradigma bzw. das jetzige bestehende einfach falsch ist. Also dass es empirisch nicht evident ist, dass also der Neoliberalismus bzw. die Mainstream-Ökonomie einfach in ihren Hypothesen, in ihren Annahmen falsch liegt. Dass es also was Neues braucht überhaupt. Das heißt, man muss erstmal aufzeigen, an wie vielen verschiedenen Stellen das einfach nicht fruchtet. Und daran arbeite ich ganz stark, wissenschaftlich als auch zivilgesellschaftlich. Also in Kürze erscheint ein Paper mit 2 Professoren und 2 Doktorandinnen von mir, wo wir die Mythen aufzeigen. Zum Beispiel, gibt es überhaupt so etwas wie Kapitalflucht, wenn man eine Erbschaftssteuer stärken würde? Kann man überhaupt von Doppelbesteuerung sprechen? Müssen Betriebsvermögen privilegiert werden? Ich arbeite auch weiter und forsche auch weiter in diese Richtung zu diesen Debatten, was davon stimmt, was stimmt eben nicht. Und der andere Aspekt, den ich aber auch sehr wichtig finde, ist eben auch die zivilgesellschaftliche Ebene. Deswegen, wir gründen jetzt Ungleichheit.info, ist nach wie vor keine wirkliche juristische Form. Wir werden einen Verein gründen und wir werden auch da auf zivilgesellschaftlicher Ebene stark zusammenarbeiten mit anderen Akteuren. Das ist auch das, was mir Hoffnung macht, by the way. Also wirklich auch zu sehen, wie viele tolle Organisationen, wie viele tolle, kluge Menschen gemeinsam an einem Strang ziehen und sagen, so wie bislang kann es einfach nicht weitergehen. Und zu sehen, dass wir immer mehr werden, dass auch unsere Kooperation, unsere Zusammenarbeit immer, immer stärker ist, immer stärker verflochten ist. Auch über die Themen hinweg. Also nicht nur soziale Gerechtigkeit im Sinne der Verteilungsfragen, sondern auch durchaus Klima und Ungleichheit werden zusammengedacht. Das ist etwas, was es so vor 5 Jahren noch gar nicht gab. Wenn jetzt beispielsweise das Bundesverfassungsgericht demnächst vermutlich wieder urteilen wird, dass die Erbschaftssteuer in Teilen verfassungswidrig ist, dann wird da nicht nur die Lobby des großen Geldes stehen, in Form von Stiftung Familie Unternehmen und die Familienunternehmer, sondern plötzlich sind in den letzten Jahren sehr viele tolle Organisationen und Vereine gegründet worden und wir werden uns für die Zivilgesellschaft einsetzen und dafür, dass es in der Breite der Gesellschaft wieder gerecht zugeht. Das ist das, was mir auch Hoffnung macht und das ist auch etwas, woran ich arbeiten werde.
Martina Linatas, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst.
Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht, danke.
Ich bin Doris Maul und bedanke mich auch für Ihr Interesse.